Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dich ein, in dir ein, wenn du nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt.
Moderatorin, Kolumnistin, Schriftstellerin. Sarah Kuttner hat viele Talente. Bekannt wurde sie als Moderatorin bei Viva und MTV. Und das trotz ihres ehemaligen Chefs beim Radio, der sie nicht moderieren lassen wollte. Auch das erste Buch Mängelexemplar landete trotz anfänglicher Selbstzweifel wochenlang auf der Bestsellerliste. Damals wie heute schreibt Kuttner über ernste, existenzielle Themen, direkt, ehrlich und schwerelos. Und mit genau dieser Mischung wurde sie auch in ihren Sendungen bekannt. Aber wie ist das eigentlich, wenn man die große Zeit des Fernsehens noch mitbekommen und hunderte von Stars interviewt hat? Ist man auch währenddessen mal gescheitert? Hat man Angst vor der Zukunft? Und wie waren die Anfänge? Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit ihr hier auf Scheitern für Anfänger. Und wer von diesem Gespräch nicht genug bekommen kann, auch sie hat einen eigenen Podcast namens Kleines Fernsehballett und bringt im März auch ihr neuestes Buch Kurt raus. Alle Infos auch zur Büchertour sowie zum Podcast findet ihr in der Infobox. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, aber am Ende folgt eurem Herzen. Professional Haircare for you.
Alright. Ja, geil. Genau jetzt geht die Musik los. Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Hier wird quasi schon jetzt gescheitert, live.
Ich habe meine Band im Hintergrund spielen. Ja. Mir war es wichtig, dass die auch zu hören ist.
Für die Vibes, ja.
Ist das kein, das sind die DJ, ne?
Ich glaube, ich...
Ist das DJ-Musik?
Nee, ich glaube, das ist so... keine Ahnung.
Produzentenmusik ist
ja, das. Ja, 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 ja.
Das genau meins.
Pass auf, folgende Frage. Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview und es war furchtbar.
Cool, mit wem?
Es hat nicht Klick gemacht. Also ich bin danach 100 Mal alles durchgegangen, habe mich gefragt, okay, was hätte ich anders machen können? Aber es hat einfach nicht so gepasst.
Das ist Chemie manchmal.
Genau, und da wollte ich dich zuallererst fragen, du hast ja jetzt schon einige mehr Interviews gemacht als ich.
Ja.
Ging dir das auch schon mal so, dass du dir dachtest, das war ein furchtbares Interview?
Ja, super häufig schon. Ich habe aber auch schon tatsächlich 10 Trilliarden Interviews gemacht. Mir fällt jetzt, glaube ich, gar kein spontanes Beispiel an. Ich hatte mal ein Interview bei Viva mit Campino und, oh, voll lange Geschichte, ich versuche es kürzer zu machen. Ich hatte 2-3 Jahre vorher in einer Kolumne über die Toten Hosen geschrieben. Eigentlich, glaube ich, nur so ein Nebensatz, in dem ich schrieb, ach, ich finde, dass irgendwie so erwachsene Männer nicht mehr Kuddel, Breiti, Muffelbär und Klausi heißen müssen oder wie die alle heißen. Dass ich das so ein bisschen unangebracht finde. Und Campino ist super unentspannt mit seinem Alter, behaupte ich. Vielleicht stimmt's auch nicht, aber der ist da sehr, sehr unentspannt. Und ich hatte das gar nicht als Problem im Kopf und er war aber super nachtragend und fand das richtig kacke von mir und wollte mich dann in diesem Interview, glaube ich, so ein bisschen bestrafen durch Doofsein. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich hätte ihn wirklich fast rausgeschmissen, einfach weil ich merkte, der verweigert das. Ich komme da nicht ran. Danach habe ich geweint, das weiß ich noch nicht, weil ich traurig war, weil ich so angespannt und so wütend war. Egal, was ich für eine Frage gestellt habe, da irgendwas reingekloppt. Der sah unterm Strich, glaube ich, blöder aus als ich dabei.
Aber eben.
Das war so ehrlich. Ja. Daran erinnere ich mich. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Sachen, wo einfach wirklich die Chemie nicht stimmt. Ich glaube, da kannst du dich auf den Kopf stellen und super schlaue oder lustige oder entspannte Fragen stellen. Wenn das Gegenüber dich blöde findet, kommst du da nicht weiter.
Ja, also das
Einzige... Aber es nervt, weil es gefilmt ist und weil du nichts machen kannst, außer die ganze Zeit sagen, ich glaube, ich bin gar nicht schuld. Aber das bringt ja auch nichts.
Genau, das ist es. Also ich bin es 100 Mal halt eben durchgegangen. Ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, es geht halt irgendwo, ist es von mir abhängig. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich es ganz lassen. Das gibt so 100 Millionen Momente, wo ich mir schon dachte, okay, vielleicht sollte ich es einfach lassen. Vielleicht ist es nicht mein Ding. Ja, aber das ist auch nur ganz
cool. Ey, wenn man Glück hat, sehen die Zuschauer ja, dass man selber vielleicht nicht schuld ist. Und andererseits, manchmal ist man ja auch schuld. Oder manchmal wird man, weil man wird ja dann auch wahnsinnig nervös. Wenn man sagt, oh Gott, falsche Richtung, dann wird man jetzt auch nicht dringend besser, wenn man nervös ist.
Ja.
Insofern ist man irgendwann dann wahrscheinlich auch selber schuld. Aber so what? So funktionieren Gespräche und Interviews.
Aber erinnerst du dich an dein erstes Interview?
Nee, ich habe ja schon Radio gemacht vor Fernsehen. Da hatte ich vermutlich dann schon mal ein Interview. Nee, tatsächlich nicht. Also die, nee. Nee. Nein.
Aber als du, als du zum Fernsehen dann gegangen bist, MTV, glaube ich, wollte ich am Anfang nicht haben.
Ja, das, ne? Das war tatsächlich ein ganz geiles berufliches Scheitern. Also ich bin vorher schon beim Radio gescheitert.
Ach so.
Ja, ich habe ja bei Fritz gearbeitet, hier in Berlin, als Praktikantin erst und dann als so Tagesredakteurin. Und ich war natürlich damals, dachte ich schon, ich würde schon auch gerne mal was moderieren. Ich glaube, dass ich das vielleicht ganz gut könnte. Und die haben mich bis, also ich durfte dann irgendwann so eine Reporter-Ausbildung machen. Ich durfte irgendwann on-air sein. Ich durfte irgendwann auch mal aus Versehen was co-moderieren mitten in der Nacht. Aber ich dachte immer, oh, gib mir doch eine Sendung oder lasst mich das mal probieren. Und ich weiß, dass der Chef immer gesagt hat, nein, Frau Gutner. Und dann habe ich den Lieferjob bekommen und zack hat der mir, was eine Unverschämtheit war, direkt zwei Sendungen angeboten. Von Menschen, von Frauen, die gar nicht wussten, dass mir die angeboten, also die Sendung,
die hatten die schon. Oh mein Gott.
Und das war ich so assi. Weil in dem Moment war ich dann, ne, bei Viva und da hatte das dann so einen Wert und da habe ich gesagt, nein, danke.
Aber auch krass.
Aber da wollten die mich schon nicht.
Das ist krass. Ich, also wenn es halt so offensichtlich scheiße ist, also wenn man dann auf einmal Erfolg hat. Also wenn die sich wenigstens zwei, drei Wochen Zeit gelassen hätten.
Also haben sie, aber dennoch war es ganz klar verbunden mit, was ich jetzt da mache.
Ja.
Und dann war ich aber tatsächlich zuerst bei MTV beim Casting. Und die, da hatte ich ja, das war mein erstes Casting auf der Welt. Ich war noch nie bei einem Casting. Weiß aber, wobei das ist jetzt sehr subjektiv, dass ich, glaube ich, wenigstens handwerklich nicht so schlecht war, weil man lernt beim Radio schon sehr viel. Und bei so einem Casting musst du Teleprompter lesen, Interviews führen, freie Moderation machen. Und ich weiß, dass die mir so einen Promptertext gegeben haben über Eminem, das weiß ich noch, ein Eminem-Video anmoderieren, in dem aber ganz viele Zahlen waren, also eine Aufzählung von ganz viel Kram. Und die haben den Prompter immer viel zu schnell laufen lassen. Und ich habe sogar, super Profi, außerhalb des Kamerabereiches unten immer so gemacht, während ich moderiert habe. Um klar zu machen, ein bisschen langsamer.
Ja.
Haben die nicht gemacht. Ich glaube, das sollte vielleicht so ein Test sein. Das machen die aber Castings oft. Was passiert, wenn auf einmal... Aber ich kann die Moderation natürlich auswendig, wenn da 800 Zahlen drin sind. Deswegen konnte ich da nicht improvisieren. Ich hatte so das Gefühl, dass sie mich so auflaufen lassen. Und ich weiß, dass ich zurückkam in diesen Wartebereich. Und dann war da so ein sehr großes, sehr blondes, schönes Mädchen. Die kam auch gerade aus dem Casting. Und ich glaube, Markus Wolter, oder wer immer damals das Casting gemacht hat, meinte zu ihr, also vom Aussehen passt es schon mal richtig gut und am Rest können wir ja arbeiten.
Oh nein.
Und da dachte ich, ah, okay.
Oh nein.
Geht gar nicht um, was man kann. Oder auf jeden Fall wollen die mich nicht. Und das war dann, da dachte ich auch, okay, bin ich doch nicht fürs Fernsehen gemacht.
Aber es hat dann doch geklappt.
Ich bin dann zu Viva gegangen und ich glaube, ich war dann da beim Casting, dachte ich schon, die wollen ja die großen, blonden, schönen Mädchen.
Ja.
Und deswegen war ich vielleicht auch noch ein bisschen entspannter und dann wollten mich, das war gut.
Was hättest du gemacht, wenn es nicht zum Fernsehen gegangen wäre? Also wenn du da eine Absage bekommen hättest?
Weiß ich nicht, das ist ja immer alles hätte Fahrradkette. Mhm. Ich glaube, ich meine, ich war ja schon bei Fritz und das war schon auch gut da. Das hat mir Spaß gemacht. Vielleicht hätte ich dann noch ein Jahr lang reportert. Vielleicht hätten die mich irgendwann on-air gelassen. Mhm. Ich glaube, ich wäre schon in diesem Genre geblieben, weil ich da ja schon angefangen habe. Und weil es auch Spaß gemacht hat. Ich habe damals auch Reportagen selber geschnitten, noch mit so Band. Und Interviews auf der Straße mit Leuten geführt, das fetzt es schon. Wahrscheinlich das, und dann hätte ich wahrscheinlich einfach Radio gemacht.
Mhm. Aber bist du bei so einer Absage wie von MTV, also bist du generell der Typ, der sich da ärgert oder das persönlich nimmt sogar?
So ein bisschen. Ich meine, so Absagen kommen ja dann später, wenn man erst mal in dem Beruf ist, laufen Sachen ja anders, dann hat man ja auch keine Vorstellungsgespräche mehr oder so. Aber es gibt natürlich zum Beispiel immer wieder Sendungen, die man Leuten vorschlägt, die keiner will. Das wäre dann so meine Variante von Scheitern jetzt. Mhm. Und da ist man schon eingeschnappt. Also man weiß, dass das irgendwie Quatsch ist, dass es von so vielen Sachen abhängt, ob die meine Sendungsidee haben wollen oder nicht. Aber ein Teil denkt dann immer, ihr versteht es nur alles nicht richtig. Und ein Teil denkt auch, die finden mich doof.
Ja.
Das ist schon irgendwie oll. Andererseits, wenn man dann versucht, das nicht so persönlich zu nehmen, dann weißt du auch, da geht es um Sendeplätze, da geht es um Geld, da geht es um gerade bei Öffentlich-Rechtlichen so viel Politik, da geht es unterm Strich kaum um die Sendung oder um diese Menschen.
Bedeutet das, dass du deine Sendekonzepte auch immer selber gemacht hast und dann zum Sender gehst damit?
Nee, das ist sehr unterschiedlich. Leute kommen auf einen zu, dann ich bin super pingelig mit dem, was ich mache. Das ist nicht so schlau, weil dann hat man auch nicht so wahnsinnig viele Jobs.
Ja.
Aber ich denke immer, wenn da mein Name draufsteht, dann ist das schon wichtig, dass ich mich danach nicht schämen muss.
Ja.
Deswegen sind alle Sachen, die an mich herangetragen werden, oft von mir dann nochmal, ja, aber das hätte ich gerne. Oder wenn ich mir selber Sachen ausdenke oder mich von irgendwas inspirieren lasse, geht man damit zum Sender. Es gibt sehr verschiedene Wege. Ich weiß, dass ich bei allen immer sehr pingelig bin, was es nicht einfacher macht. Also da kriegst du natürlich dann unterm Strich auch immer mehr Absagen, als wenn du, sie wollen ein weiteres Promi-Format im frühen Abend, so, wenn ich dazu einfach Ja sagen würde, mich hat nie irgendjemand gefragt, ob ich das machen will, aber angenommen, dann wäre ich jetzt vielleicht mehr im Fernsehen, reicher, berühmter, was auch immer, aber so funktioniere ich nicht.
Ja. Das heißt, du hast Prinzipien zu keeping it real oder.
Ja, also es geht gar nicht um so Realness ab. Naja, wobei unterm Strich vielleicht doch, es klingt nur so affektiert. Ich weiß sehr genau, was ich nicht will, leider. Ich wünschte, ich wüsste auch genauso doll, was ich will. Das ist oft nicht der Fall. Und das hat auch oft was Negatives natürlich, ne? Wenn Leute, die fallen Frau Gut, dann will das nicht und das nicht und das nicht. Wobei ich gerade in so einem Moment, wo ich dann darüber stundenlang reden kann, was ich alles doof finde, kommen mir dann aber ganz gute Ideen, wie ich es gerne anders hätte. Und daraus kommen oft auch schöne Formate. Mhm. Also zum Beispiel auf Bambule, Kuttner plus 2 war so eine Sache, die meine Idee war. Die hatten mir, ZDF Neo hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgeschlagen. Die wollten Talk, aber das war dann so im Studio. Und ich dachte so, nee, lass uns irgendwas machen, wo Leute lockerer werden und beim Essen werden Leute lockerer und dieses ganze Ding von Küche und unbedingt Essen und so, das war schon meine Idee und das hat auch richtig gut funktioniert. Mhm. Also jetzt gar nicht notgedrungen quotenmäßig, sondern genauso, wie ich mir das gedacht habe. Wenn Leute an einem Tisch sitzen, auch nicht zu zweit, sondern zu dritt, öffnen die sich irgendwann. Die saufen ein bisschen was, jeder hat eine Wurst im Gesicht, alle sehen gleich doof aus beim Essen und zack, öffnen sich Leute mehr. Also gegen Ende haben uns echt Promi-Gäste abgesagt, weil sie Angst hatten, dass sie zu viel erzählen würden. Und das war natürlich total geiles Kompliment.
Ja, voll.
Und da, das funktioniert dann, aber ja.
Gab es mal etwas, wofür du dich eben geschämt hast und daraus eben gelernt hast, okay, das will ich nie wieder machen?
Eine ganze Sendung oder einzelne Sachen in meinem Leben?
Einzelne Sachen. Weil ich glaube, Sendung kann man jetzt nicht behaupten, dass du dich für irgendwas da schämen musst, oder?
Nö. Also es passieren einem natürlich dadurch, dass ich dann schon versuche, oder ich bin auch gar nicht so irre gut, jemand anders voll auf der Kamera zu sein. Ich bin natürlich schon ein Ticken professioneller und ein Ticken weniger privat, aber ich kann jetzt nicht so richtig gut jemand ganz anderes sein. Das ist, glaube ich, auch Teil. Das ist was Gutes, glaube ich, und vielleicht auch ein Teil von meinem Erfolg. Aber es gibt natürlich Momente, wo ich dann, während ich bin, denke, oh, das war gar nicht so schlau, so viel ich muss ich vielleicht gar nicht sein. Andererseits muss ich das oft machen, um aus Interviewgästen, kriegst du vor allem dann viel raus, wenn du sagst, ich bin auch nicht perfekt. Also ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet, aber wenn wir zum Beispiel über Drogen nehmen, ja oder nein geredet haben oder Depression oder was, bei Kuttner plus 2 macht es Sinn und ist auch nur fair als Interviewer zu sagen, ich zum Beispiel, weil dann fühlt der andere sich nicht so nackig, nicht so ausgefragt und so weiter und so fort. Das ist nicht die Antwort auf deine Frage, die ich vergessen habe. Was war deine Frage?
Ob du dich geschämt hast.
Ach, naja, wobei, es gab dann da tatsächlich ein paar Momente, wo ich dachte, ach, das so offen muss man jetzt vielleicht auch nicht sein. Ich habe auch eine Menge Sachen, die würde ich ungern wiederholen, weil ich ganz froh bin, dass sich keiner mehr daran erinnert. Mhm. Aber ich habe so zwei, drei Sachen auch gemacht, wo ich dachte, Alter, also auch on air, da hätte es richtig Ärger für geben können. Das ist einfach doof. Meine Band kommt jetzt nur, wenn ich wunders. Wir müssen gleich noch diese Produktionsmusik aufnehmen, von dem wir jetzt sprachen. Hey, guys. Ja, schon. Just take a seat. Ich mach gleich noch was mit den Drums. What did you say?
Sorry, can you please Türe geschlossen.
Du hast dich geil vor dem Verb gedrückt.
Yes.
Can you please, bye bye. Fair enough. Also ich habe mich, glaube ich, ein paar Mal in meinem Leben schon geschämt und die ganz schlimmen Sachen sage ich lieber nicht, weil ich froh bin, dass sie irgendwo verbo mitgegangen sind. Und andere Sachen fallen mir, glaube ich, nicht so richtig ein. Gerade konkret.
Ich kann mir nicht vorstellen, zum Fernsehen zu gehen, weil ich es für sehr unrealistisch halte, weil ich glaube, es bewegt sich jetzt alles mehr so Richtung Internet, was ich mir gar nicht jetzt so sehr gewünscht habe, weil ich glaube, ich bin so genau in diesem Generationsding schon ein bisschen Internet, aber halt Fernsehen wäre auch cool gewesen. Ja. Also man hat nicht so wirkliche Ziele im Internet. Also so Millionen Abonnenten reizen mich nicht.
Ist auch schwieriger, glaube ich.
Eben.
Oder anders schwierig vielleicht nur. Ich meine, es ist auf der einen Seite einfacher, weil jeder kann, aber bekannt werden oder einfach damit Geld verdienen, ist wahrscheinlich schwieriger.
Eben, und wenn ich jetzt gebucht werden wollen würde oder so, dann gucken die Leute auf meine Reichweite und auf meine Follower, was auch nicht viel mit der Leistung zu tun hat. Das ist dann meine Blondine, weißt
du? Aber es hat vielleicht ein bisschen was mit der Reichweite. Also ich meine, Leute folgen dir auch nur dann, wenn sie sich irgendwie gut finden.
Ja.
Wobei
Und wenn ich Bikini-Fotos poste.
Postest du Bikini-Fotos?
Nein, ich habe es vor kurzem...
Ich sehe nicht so gut aus im Bikini.
Nein, ich habe das nur zum Joke gemacht und hab so, wollte beweisen, dass es nicht davon abhängig ist, ob man... Es ist davon abhängig.
Es ist genau davon abhängig.
Ja.
Ja, das ist mein Problem mit Instagram. Ich bin da ja erst seit einem knappen Jahr. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin ich dann nur, weil ich denke, das ist, was die jungen Leute von heute machen. Und wenn man gerade keine Sendung hat und irgendwie Facebook interessiert gar keine Sau mehr, Twitter liebe ich.
Ja.
Mit Worten. Ich bin wirklich mehr eine Frau der Worte als der Bilder. Ich fotografiere mich nicht gerne. Ich sehe auch oft nicht so, finde ich nicht so, ich bin eher, wie heißt das, telegen statt fotogen. Ich sehe oft merkwürdig aus. Ich bin mir dann auch zu fein, gut auszusehen. Mhm. Weißt du, zu eitel für Eitelkeit quasi.
Ja, ja, ja.
Sprich, es kommen immer nur merkwürdige Fotos. Ich glaube, das allererste Foto auf Instagram, was ich gepostet habe, waren die Appenhoden meines Hundes. Weil ich dachte, gleich mal den Geschmack hier klar machen. Gleich mal die Richtung, in die es gehen soll, klar machen. Hier, zack, das sind die Hoden danach. Aber die Leute wollen das. Wenn ich dann ab und zu doch mal ein Foto mache, auf dem ich tatsächlich gut aussehe, schäme ich mich wie sauer. Ich denke, oh, jetzt mache ich voll diese Insta-Nummer. Und die Leute so, bing, 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 bing,
ja.
Das ist traurig. Ne?
Ja, voll.
Aber das ist jetzt auch so ein Instagram-Problem. Und dieses Internet, das läuft auch nicht mehr. Mhm. Ich bin auch im Fernsehen groß geworden. Und damals haben die Leute schon immer gesagt, bald gibt es kein Fernsehen mehr. Internet ist der heiße Scheiß. Das ist aber 10 Jahre lang gar nicht passiert. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Mhm. Und ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe gar keinen YouTube-Kanal. Dabei könnte ich hätte vielleicht sogar Reichweite, und denke ich, nein, das ist aber irgendwie nicht das richtige Fernsehen mit Kamera.
Genau, ja.
Und mit Mikrofonen. Und ich bin wie eine Omi, ich bin jetzt 39 und bin so, dieses Technische, das sollen die anderen mal machen.
Ja, aber das heißt, du machst dir darüber Gedanken.
Ach, ab und zu, wenn ich so gar keinen Job habe und man denkt, ach, ich würde schon, also ich meine, ich habe natürlich den Podcast und ich schreibe ein Buch gerade und man verdient schon Geld, aber mein Ursprungsjob ist schon eigentlich Fernsehen und den mache ich gerade nicht. Es gibt Momente, wo ich denke, ey, warum nicht wirklich? Ich habe sogar einen YouTube-Kanal, fällt mir gerade an, ich mache da nur nichts. Mhm. Vielleicht sollte ich mal, dann bin ich aber gleichzeitig so ein bisschen unehrgeizig und faul. Ich scheite oft an mir selber tatsächlich.
Ja.
Ich scheite gar nicht so oft an der Welt und den Menschen, sondern daran, dass ich denke, oder ich gucke nochmal eine Folge Friends.
Mhm.
Ich bin wirklich eine ganz faule Socke. Oh Gott, ich bin mein größter Feind.
Ja, aber
faul. Kann ich einen Keks essen oder ist der vorbereitet für später?
Der ist für später.
Kann ich einen Keks essen und den Zettel wohin legen für später?
Ja.
Mach mal raus.
Warte.
Weißt du, was meine Freundin Jana hatte neulich mal im Glückskeks, wo nichts drin war?
Das hatten wir vor kurzem auch.
Ist das nicht schlimm?
Ja.
Ich finde, es ist schlimmer, als wenn auf dem Zettel steht, sie sterben sehr bald.
Aber was heißt das denn?
Weiß ich nicht, aber ich finde, dass es richtig gruselig ist.
Oh nein. Ich finde es sehr lustig, wenn drinstehen würde, Hilfe, ich bin in einer Keksfabrik gefangen.
Nein. Nein, Maggie, das wäre nicht
richtig. Doch.
Nein, da... Ich bin die Inhaberin der Sarah Kuttner Humorschule und wir lehren, dass das nicht lustig
wäre. Okay, gut.
Sei nicht sauer.
Nein, ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht.
Und die hoffentlich.
Ratschläge. Man kriegt doch bestimmt beim Fernsehen, hast du doch bestimmt so diese Altherren-Menschen, die so sagen, Schätzchen, färbt ihr
bei. Ich bin bei Viva groß geworden, da waren die Produzenten 2 Jahre älter als ich.
Ach so.
Ja.
War gar nicht so.
Nee. Also beim Musikfernsehen nicht. Musikfernsehen fetzt schon. Das war qualitativ natürlich nur so jetzt so mittelgut, weil die aber eben vollkommen zurecht, die holen sich ganz junge Dinger, stellen die vor die Kamera und lassen die einfach machen.
Mhm.
Und das ist geil. Das ist wirklich, also wenn du ein bisschen Talent hast, ist es gut, weil du richtig learning by doing. Du lernst wirklich was. Und da, also ich habe nie Ratschläge bekommen. Und ich bin auch so doof, es klingt nicht so Fan von Ratschlägen, weil ich glaube, ich hoffe, dass das nicht ausschließlich Arroganz ist. Aber ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was ich kann und was ich will und was ich nicht so gut kann und was ich nicht will. Da ist gar nicht mehr so viel Platz für Ratschläge oder ich weiß oft alle Optionen. Ich glaube, per Definition ist doch ein Ratschlag, ich sag dir mal, was du machen könntest. Und ich denke, brauche ich nicht. Ich weiß alles, was ich machen könnte. Ich kann mich nur nicht entscheiden.
Mhm.
So. Deswegen brauchte ich nie so richtig Ratschläge. Mein Vater wollte mir gerade, als ich bei Viva angefangen habe, glaube ich, wahnsinnig gerne Ratschläge geben, weil mein Vater ist, weil er schlau ist, weil er intellektuell und Theater, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen, wenn du bei Viva bist. Aber dem war das, glaube ich, wichtig. Und alle Ratschläge, die er mir gegeben hat, wusste ich entweder schon selber, ne, die Bild-Zeitung ist der Teufel, macht keine Dreckswerbung oder keinen Scheiß, habe ich alles brav nicht gemacht. Und dann gibt es ein paar Sachen, Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dir ein, wenn du nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Mhm. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt und brauche nie so richtig Ratschläge. Es klingt toll, aber ich bin oft unsicher, ich kann mich oft nicht entscheiden, aber einen Ratschlag brauche ich nicht, denn die Möglichkeiten habe ich schon. Ich muss mir nur einen aussuchen.
Bist du dann ein ängstlicher Mensch, was Entscheidungen betrifft? Oder?
Ich bin nicht besonders entscheidungsfreudig. Hm. Ich bin sehr ein Gewohnheitstier. Ich mag Sicherheit. Ich mag, dass Sachen immer genau so sind, wie ich sie kenne. Ich neige tatsächlich dazu, depressive Verstimmungen zu kriegen, wenn, Achtung, sich die Jahreszeit ändert. Mhm. Und zwar reden wir jetzt nicht von irgendwie Winterdepressionen, den mag ich am liebsten. Aber wenn Frühling wird, wird mir komisch, weil ich denke, nein, wir haben doch jetzt die letzten 3 Monate immer im Bett und Sofa und dunkel und gemütlich. Ich will das mit den Vögeln und der Sonne nicht. Mhm. Alles anders. Ich hasse es, wenn Sachen sich ändern, was überhaupt nicht gut und nicht schlau und doof ist und nicht förderlich ist. Aber ich bin sehr so. Deswegen kann ich auch nicht gut Entscheidungen treffen, weil ich immer denke, ja, aber was ist, wenn? Und was ist, wenn ich das falsch mache? Oder wenn das nicht gut wird? Was ist, wenn ich mich dann super doll ärgere?
Aber bist du ein Bauchgefühl-Mensch so? Oder?
Ich traue auch meinem Bauchgefühl nicht richtig.
Ehrlich? Also hat dich das auch mal getäuscht?
Ja. Wobei, das weiß ich gerade nicht. Nee, wobei ich glaube, dass mein Bauchgefühl eigentlich relativ verlässlich ist. Ich erinnere mich an so ein paar Situationen, wo mein Bauchgefühl eindeutig was gesagt hat, wir uns anders entschieden haben und ich danach dachte, wusste ich doch. Dennoch vertraue ich dem nicht genug, um beim nächsten Mal zu sagen, immer darauf achten. Weil manchmal könnte, was weiß ich, was der gerade...
Ja, ja. Ich bin immer so, ich bin eher vernünftig, weil meine Außenwelt mir das so sagt. Sei mal ein bisschen vernünftiger, weil deine Bauchgefühlentscheidungen sind immer sehr verrückt. Aber irgendwie funktionieren die dann auch. Und immer wenn ich versuche, vernünftig zu sein, wird es Katastrophe.
Wird's ja, furchtbar. Aber ein bisschen Vernunft natürlich auch nicht schade. Und allein dieses Risiko finde ich schlimm. Zu wissen, dass es Risiken gibt.
Ja, aber was ist das Schlimmste, was dir passieren kann?
Ja, ich weiß, das versuche ich mir dann auch mal zu denken. Und dann denke ich, ja, nichts. Aber die kleinen Sachen nerven mich schon. Wenn du keinen Bock auf Veränderungen hast, dann ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, sondern jede Veränderung. Schon kleine Sachen sind dann schon doof.
Ja. Als du auch angefangen hast, Bücher zu schreiben, war das für dich ein krasser Wandel quasi? Oder hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist ja auch was anderes?
Ja, ich habe auch das auf Nummer sichergehend gemacht.
Ach was.
Mhm. Ich habe das erste Buch, also ich habe ja vorher schon Kolumnen geschrieben, aber da kam der Verlag schon und meinte, Frau Kuttner, schreiben Sie doch mal einen Roman. Und da dachte ich schon, nein, ich glaube, das kann, weil, nein. Und dann haben die das erstmal als Buch rausgebracht, das kostet dich ja nichts. Und dann hier, einmal alle Kolumnen, macht doch, was ihr wollt. Und Wachstumschmerzen hat so eine Menge Exemplare, habe ich quasi heimlich geschrieben. Ich hatte Zeit, es war Sommer, also nicht heimlich, aber es gab keine Auftragsarbeit. Ich habe niemandem, dem Verlag nicht Bescheid gesagt. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und gedacht, Thema Depression, das war zu dem Zeitpunkt gerade in meinem Umfeld irre da. Ich war auch so Notfallkontakt für Leute und auf einmal hatte ich so Ahnung davon. Dachte ich, ich schreibe mal auf, mal gucken. Schrieb nur 2 Monate lang und habe es dann auch erst dem Verlag gezeigt. Sprich, da hatte ich nun wirklich nichts zu verlieren, weil ich eh Zeit hatte. Die Kohle hätte ich jetzt erstmal nicht gebraucht für die Zeit des Schreibens und habe es dann dem Verlag gezeigt und gesagt, ey, mach doch, was ihr wollt. Und die fanden das dann total gut. Und das war natürlich spitze. Aber da hatte ich jetzt auch nicht, ne? Niemand hat gesagt, mach mal. Und ich mache das bis heute so. Ich schreibe ja gerade mein 4. Buch. Und auch da mache ich es so, das Geld wird erst verhandelt, wenn ich fertig bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin gleich fertig. So,
kannst du gut Geld verhandeln? Oder hast du Menschen, die das für dich machen?
Manager dafür kann ich gar nicht. Ich könnte auch nie handeln. Ich bin der beschissenste Verhandler der Welt. Es ist wirklich furchtbar. Ich denke immer, ja, ich verstehe schon eigentlich. Ich denke dann immer so, nein heißt eigentlich auch nein und so. Aber wenn man so semi-prominent ist, hast du immer einen Manager, dessen Beruf das ja ist, der dafür ja auch bezahlt wird. Und die können dann auch richtig steil gehen, während man selber super niedlich aussieht und noch so tun kann, als wenn der, ja, der ist halt ein Beißer. Ich bin lieb. ich kann nicht mit Geld verhandeln. Aber das lasse ich dann eben auch, damit der Druck nicht zu groß wird, erst danach machen. Da bin ich wieder total safe. Ich könnte nie, ich gab so ein paar Freunde, die immer so, ich habe Deadlines, ich muss das Buch fertig machen. So könnte ich nicht arbeiten. Dabei soll man so arbeiten. Ich finde es schon in Ordnung. Erwachsene Menschen arbeiten.
Geil, du redest nicht, auch von Erwachsenen. Ja, das mag ich auch.
Ich fühle mich natürlich auch oft nicht so. Sondern ich sitze dann so da und denke, ich möchte jetzt aber wie vorhin. Ich möchte lieber Friends gucken oder Popeln oder zu H&M gehen. Und dann wird das Buch halt nicht fertig. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich kann noch entscheiden, wenn es fertig ist.
Ja,
aber auch da gehe ich natürlich eigentlich auf Nummer sicher. Das ist gar nicht so geil.
Ja. Gibt's so, also gab es auch da irgendwie so Vorurteile von Leuten, die gesagt haben, oh, jetzt macht die Kuttner. Oh, jetzt macht die Kuttner auch noch, jetzt schreibt die doch. Weil das.
Nö, doch, nein, erinnere ich mich nicht. Ich glaube, ich habe ja schon immer irgendwie geschrieben durch die Kolumnen. Das ging ja ganz schnell los, schneller als ich bei Biber war. Ich habe nicht, also ich meine, in irgendeiner, ich meine, irgendjemand findet einen ja immer doof. Und bei mir ist es, glaube ich, ganz klar Hälfte, Hälfte. Die Hälfte findet mich wirklich cool, die andere Hälfte findet mich unfassbar anstrengend und blöd. Da ist immer irgendjemand dabei, der sagt, denn du bist doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ich denke so, das ist eine meiner Leisten. Ich kann es gut. Ich war in der Schule gut im Schreiben und Sprechen. Ich kann generell mit Worten gut. Ob ich das jetzt aus dem Mund raus mache oder aus dem Finger raus mache, macht keinen Unterschied.
Ja.
Also das haben Leute gesagt, aber das war mir egal. Also ich könnte machen, es nenn mir eine Sache, es gäbe nichts, was alle Leute gut fänden.
Ja.
Nichts.
Ja.
Selbst wenn ich mein gesamtes Geld irgendwohin spenden würde, selbst da würden noch Leute sagen, ja, aber an Tierschutz hätte es auch gehen können. Oder was auch immer. Also da darf man gar nicht
drüber nachdenken. Also lässt sich Kritik dann kalt?
Nein, null. Aber ich führe sie mir einfach nicht zu Gemüte. Ich habe schnell gemerkt, dass mich das verletzt, dass mich das noch unsicherer macht, als ich oft schon bin. Also gar nicht unsicher im Sinne von, alle finden mich doof, aber ich denke natürlich nicht, dass ich richtig, richtig derbe geil bin. Ich weiß, dass ich eine bestimmte Sache drauf habe, die nicht viele Leute drauf haben, aber ich denke natürlich trotzdem, sehe ich doof aus dabei, hätte ich das schlauer, anders, besser machen können. Wenn dann, ich glaube, ich habe das beschlossen, als ich mit Roger Willemsen vor 80.000 Leuten in Rostock irgend so ein Ding moderiert habe. Ich schwöre, irgendwas sehr, sehr Gutes, irgendwas mit Afrika.
Ja.
Deine Stimme gegen Armut, glaube ich. Haben wir beide moderiert. Wir waren beide super albern, wir waren beide nicht sicher, wie wir das finden. Und danach waren wir so entspannt und haben uns zusammen, ich weiß noch, was wir zusammen saßen und dachten, das haben wir in Süd gemacht. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, weißt du was, dafür, dass ich so aufgeregt war und schlimme Liebeskummer hatte übrigens, habe ich das richtig gut gemacht. Und da lese ich blöde Kuh, google ich mich tatsächlich selber und da sind irgendwie 8 Stimmen, die sagen, das war vollkommen gut. Und eine, die sagt, ne. Und wie ist es? Man glaubt der einen Stimme und denkt, ich war doch nicht gut. Und da dachte ich, nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht, weil dann werde ich es nie gut machen können. Seitdem lese ich mir Sachen nicht mehr durch, beziehungsweise versuche es, scheitere an diesem Vorhaben aber übrigens immer, denn immer wenn irgendwas Neues ist, immer wenn ich ein neues Buch schreibe, denke ich, das ist aber diesmal so gut.
Ja.
Sie müssen jetzt ja alle gut finden. Ich meine, das würde gar keinen Sinn machen. Jetzt gar nicht intellektuell, sondern es muss doch alle berühren.
Ja.
Dann lese ich irgendwas, dann steht da ne und dann merke ich, ach ja, stimmt, doch nicht.
Ja.
Und dann lese ich nichts mehr. Auch nicht die guten, weil das wäre dann irgendwie Quatschi.
Mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du Roger Willemsen gesagt hast, weil der war irgendwie so indirekt auch ein bisschen schuld, dass ich Scheitern für Anfänger angefangen habe. Weil,
echt?
Ja, ich hätte hätte ihn sehr, sehr gerne noch interviewt. Und
der hätte das auch gemacht.
Wirklich?
Oh, ich glaube schon, naja, wobei, ich bin jetzt, weiß ich auch nicht.
Ja, ja.
Roger war immer irre mit so, oh Gott, wie nenne ich das, mit so Leuten, die eben nicht groß und berühmt sind. Ich erinnere mich, dass der war in so vielen Sendungen, der war in meiner letzten Sendung auf Viva und wir waren auch befreundet. Ach, das ist alles furchtbar, aber der war ja auch bei Gutner Plus 2. Die Leute haben immer so Angst vor Roger, weil er so schlau ist. Und
dann
haben die Angst vor dem. Und dann siehst du alle so, jetzt kommt der Roger. Der ist aber so zauberhaft. Und dann steht er eben da und spricht eine halbe Stunde lang mit dem Tonassistenten über dessen Band, weil der Schlagzeuger ist. So jemand ist der. Der gibt dir, auch wenn du niemand bist, das Gefühl, was du machst, ist interessant.
Yeah.
Und der fragt nach. Und das ist eine so wahnsinnig liebenswerte Eigenschaft und die ist so wertvoll,
weil
man dazu neigt, nur mit den wichtigen Leuten im Raum zu sprechen. Auch ich bin da nicht besser. Wenn da ein Raum voller Leute ist, kann ich mir nicht jeden Namen merken. Michael, Nico,
yay!
Du musst nicht sagen, wer hieß Bernd. Wie hieß der?
Bernd ist weg. Ich habe den heute auch erst kennengelernt. Wie heißt er?
Matthias!
Darin bin ich auch nicht gut. Und Roger ist gut. Roger sieht, dass die Leute, oder war gut, sieht, dass die Leute vielleicht sogar Angst haben und gibt ihnen sofort das Gefühl, nur weil ich 10 Trilliarden mal schlauer bin als du, bin ich kein besserer Mensch.
Ja,
das ist so toll.
Krass, ne?
Das war Roger.
Ja.
Das war die wertvollste Eigenschaft von dem.
Ja. Ich finde, er hat für mich so ein, also ich bezeichne ihn als Dinosaurier. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine ganz
einzige. Bin ich ausgestorben?
Ja, irgendwie. Also kennst du jemand anderen, der so drauf ist? Ich nicht. Also ich kenne ihn, also ich habe ihn ja nicht persönlich.
Dinosaurier klingt immer so. Ich meine, dann ist Jürgen von der Lippe auch ein Dinosaurier. Weißt du, Leute, die einfach schon super lange. Das ist doch die Definition von Leute, die super lange im Showbiz sind.
Ach so, nee, so meinte ich das gar nicht. Eher so nach.
Du meinst eher so schuppig und.
Nein, selten ist ja auch nicht richtig. Es gibt ja keine.
Nicht Dinge. Vorhanden.
Ja.
Und das trifft es auch wieder.
Ja. Wann hast du das letzte Mal was abgebrochen? Oder brichst du gerne Sachen ab oder bist du so einer, der alles durchzieht?
Nee, das ist lustig. Ich bin jemand, der alles durchzieht, aber super schluderig, wenn ich den Bock verliere zwischendurch. Ich wünschte, ich wäre anders. Ich bin ungeduldig. Ich bin jemand, ich mache ja viel Gartenarbeit. Ich mache viel auch so, komm, im Schuppen sind noch Holzreste, warum sich nicht so einen Tisch bauen für hinten? Und dann habe ich immer so richtig Bock, so sehr, dass ich zum Beispiel nie mehr Arbeitskleidung anziehe. Weil ich denke, ach komm, ich will das sofort machen. Ich habe keine Zeit noch, Schutzhandschuhe anzuziehen. Was zur Folge hat, dass ich dann erstens komplett rumsaue, mir Klamotten kaputt mache, mir irgendwo wehtue, sowas wie Brombeeren schneiden. Klar habe ich Handschuhe dafür, aber jetzt stehe ich schon vor den Brombeeren, da gehe ich doch nicht noch Handschuhe holen. Und zack, hier überall Kratzer von den Brombeeren. Ich bin wirklich ein ungeduldiger Idiot, was aber eben auch zur Folge hat, dass ich schnell die Freude verliere währenddessen, weil ich denke, ach, das dauert ja doch länger als ich dachte. Und ich will es natürlich fertig machen, mache Sachen dann aber oft schludrig fertig, was auch nicht geil ist. Wow, ich bin kein guter Mensch.
Aber wann hast du denn konkret mal was abgebrochen? Hast du irgendwie so ein Hobby angefangen?
Also ich bin ja froh, dass ich die Zahnspange noch drin habe.
Drück's mir rein.
Die hast du abgebrochen, ne?
Ich hab's noch nicht abgebrochen.
Das ist doch erst 10. Woche. Ich muss noch, das ist Nummer 5.
Da war ich auch noch am Start.
aber richtig abgebrochen. Fällt mir gerade nicht ein, es wird Sachen geben, ich will nicht behaupten. Also wie gesagt, ich verliere ja schnell die Lust. Ich finde dann aber auch mal so Ausreden. Wahrscheinlich glaube ich, dass ich nichts abgebrochen habe, weil ich dann mir die Umstände so schön rede. Im Sinne von, es ging ja nicht anders. Das habe ich nicht abgebrochen, sondern die Welt hat dafür gesorgt, dass ich das nicht weiterführen kann. Ich glaube, so jemand bin ich.
Ja.
Wir malen kein schönes Bild von mir.
Ich finde das sehr realistisch, ja, darum geht es ja auch.
Ich weiß
auch. Kein Instagram.
Ich mag das auch an mir. Alles
ja, ja.
Gut, aber
ja.
Wenn man so aufzählt, das ist ein bisschen auch so ein bisschen ehrgeiziger sein.
Aber ich glaube gar nicht, dass man, also wenn man faul ist, dann schließt das nicht aus, dass man trotzdem fleißig ist. Ich glaube einfach, dass man diese, ich bin zum Beispiel so jemand, ich muss viel alleine sein, ich muss dann gammeln, ich muss dann, ich brauche mein, ja, das kann kaum jemand. Also in meinem Freundeskreis, alle halten mich für,
echt?
Ja.
Ich bin soziophob ein bisschen.
Ich glaube das von mir auch.
Ja, aber das sind, ja, oder nur so sehr ausgewählte Menschen.
Ich genau.
Kann nicht gut lange Zeit mit Menschen verbringen.
Aber dein Beruf, also wenn du viel mit
Leuten... Ich mache wieder rein, okay? 22 Stunden am Tag. Red weiter, ich
habe... Ja.
Cool, listening.
Ja. Dein Beruf hat schon mit Menschen zu tun.
Nein.
Und glaubst du nicht, dass du viel...
Nein, das ist das Geile. Du sprichst in der Kamera. Du sprichst noch nicht mal mit Menschen. Mein Leben ist perfekt. Ich habe vorgestern einen Online-Test gemacht. Hast du vielleicht auf Twitter gesehen? Bei GQ oder NPR oder irgendwo oder TED oder irgendwas... ob man introvertiert oder extrovertiert oder ambi irgendwas, also das dazwischen ist, den Test gemacht und rate, ich bin introvertiert.
Ja, ich glaube, ich bin auch.
Naja, aber ich glaube, die Leute würden nicht, ich mache den Oberteil noch.
Die würden das nicht glauben, weil man eine Bühnenrampensau ist,
ja.
Das ist das, was die Außenwelt wahrnimmt, aber die checken nicht, dass man eigentlich manchmal auch im Raum steht und sich denkt, ich will heim,
ja,
ich will auch nicht reden.
Ja, ziehen das nicht in Erwägung, das fand ich immer schade, dass Leute... auch in Interviews zu mir sagen, bist du eigentlich auch mal ruhig? Ich denke, das ist mein Beruf zu sprechen. Und hier in diesem Interview ist es auch mein Beruf zu sprechen. Wieso sollte ich ruhig sein? Und ja, ich bin ganz viel ruhig. Also ich bin jemand, der mit anderen Menschen wahnsinnig lange schweigen kann oder sehr gut zuhört oder eher Fragen stellt als erzählt. Wie sind wir darauf gekommen?
Alleine sein.
Ach, mein Beruf, ob ich da viel mit Menschen zu tun habe, hat man eigentlich gar nicht.
Ja.
Also klar, mit einem Interviewgast, wenn kein Interviewgast da ist, bin es ja nur ich und eine Kamera und ein kleines Team. Im Podcast sind es nur ich und Stefan auf einem Quadratmeter Podcastfläche. Bücher schreiben mache ich ganz alleine.
Ja.
Nicht viel mit Menschen.
Aber kannst du bestimmt auch nicht gut Smalltalk, oder?
Nee, ich beherrsche es, aber es macht mir keinen Spaß.
Das ist furchtbar.
Ich beherrsche es natürlich sehr gut,
musst
du ja. Also gerade wegen, ab und zu steht man doch auf einer Party rum oder mit Interviewgästen vor dem Interview sprechen, muss ja Leute auch auflockern. Also ich beherrsche das. Ich glaube, ich beherrsche es auch, dass es nicht smalltalkig ist. Also ich rede dann nicht ernsthaft übers Wetter.
Ja.
Aber ich kann Leute, glaube ich, ganz okay warm reden. Aber es macht mir nicht so richtig Spaß.
Ja. Also bei mir ist es auch so eher eher rede ich mit dir darüber, dass dein Freund sich von dir getrennt hat oder irgendwas Schlimmes ist passiert. Also hoffentlich nicht, aber... Ja, genau, genau. Also da bin ich voll dabei. Aber bei Smalltalk bin ich wie so ein Eichhörnchen, das ins Licht guckt. So,
aber du musst ja auch nicht. Smalltalk ist ja eigentlich nur, klar, per Definition kleines Gespräch über Kram, aber musst du nicht. Nutzen von Smalltalk ist ja, warm zu werden miteinander.
Ja, aber auf diesen ganzen Veranstaltungen, wo man irgendwie connecten soll, was ich furchtbar finde. Also ich kann auch nicht connecten. Ja. Setzt das ja das... voraus, dass man irgendwie so...
Auf welche Art du Smalltalkst. Du musst ja nicht sagen, puh, ganz schön heiß hier. Wobei man kann auch sagen, ganz schön heiß hier, aber man kann danach über Schweißflecken, Klamottenauswahl darüber reden, dass es im Sommer besser ist, Baumwolle zu tragen als Polyester, weil Baumwolle kühlt durch den Schweiß. Irgendwas. Oder man erzählt, was man gerade irgendwo ganz Interessantes gelesen hat. Ich habe gerade, Achtung, Smalltalk-Thema, kannst du beim nächsten Mal benutzen. In der Natur... Bei Pflanzen, glaube ich nicht, bei Tieren gibt es die Farbe Blau als Pigment so gut wie gar nicht. Gar nicht. Alles, was du blau siehst, auch blaue Augen, ist nur blau aufgrund der Struktur des zum Beispiel Auges, sodass das Licht so gebrochen wird, dass es blau aussieht. Oder blaue Schmetterlinge haben keine blauen Pigmente, sondern die Struktur von deren Flügel ist so komisch, dass das Licht blau reflektiert wird. Blau gibt es in der Natur nicht.
Aber wie sieht es dann
aus? Du kannst jetzt nicht noch weiter fragen.
Okay, gut.
Wir reden hier nur von Smalltalk. Wobei, ich weiß nicht, wie es dann aussieht.
Das ja, aber jetzt das ist kein Smalltalk, weil jetzt hast du mich ausgenockt, weil ich jetzt drüber nachdenke, wie sieht denn dann die Farbe in echt aus?
Das ist ja egal, aber es ist nicht geil zu wissen, dass du hast keine blauen Augen, ich auch nicht, du auch nicht. Ich sehe euch nicht. Ja, na gut, irgendjemand, der blaue Augen hat, hat keine blauen Augen.
Ja.
Zack, Smalltalk-Thema und so. Man muss ja nicht Wetter und, hast du schon was gegessen, Säppchen, muss man ja nicht. Du kannst ja selber bestimmen, was dein Smalltalk ist.
Okay.
You go, girl.
Yes. Ja, jetzt bin ich echt ein bisschen raus.
Kann
aber
du nehmen, noch deinen Zettel?
Nee, das
ist Olli Schulz.
Nein.
Der kommt auch noch, ja?
Nee, den suchen wir gerade.
Ist das so ein Rorschach-Test? Du zeigst mir Sachen und ich muss sagen, was ich auch noch Gebärmutter. Psychologe. Weiß auch noch, ganz schön krasses.
Ja, nee, wir suchen nach ihm. Also wir wollen so einen kleinen Teaser machen, so einen Trailer. Und dann kleben wir so die ganze Zeit diese Blätter auf und dann kommt zum Beispiel und sagt so, verpisst euch, ich kenne den nicht. Also wir wollen so eine
du
Reihe.
Du weißt, was der bei meinem Management ist.
Ich weiß, ich habe dich und ihn auch schon angefangen. Also wusstest du, dass ich zuerst eine Absage von euch bekommen habe?
Für mich oder
für
Oliver?
Für beide.
Achso, ne, aber die haben mich trotzdem, ihr habt doch gefragt. Ich blicke hinter die Kamera zu meinem.
Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich fände es umso cooler, dass es jetzt geklappt hat.
Ja, aber wir haben ja gesagt, dass wir es machen.
Ja. Ja, nee, alles cool. Wie definierst du denn Scheitern? Weil ich habe gemerkt, dass jeder Gast das anders
denkt. Darüber habe ich mir tatsächlich vorher Gedanken gemacht, weil ich dachte, Scheitern ist ja eigentlich, finde ich, also jetzt sagen wir mal irgendwie blöd stolpern oder irgendwas, finde ich nicht scheitern. Scheitern setzt für mich voraus, dass vorher eine enorme Anstrengung und Leidenschaft stattgefunden hat. Dass man sich wirklich bemüht hat, was ich ja selten mache, und etwas wirklich dringend wollte und egal was man gemacht hat, das einfach nicht funktioniert. Das ist für mich Scheitern und das ist mir gar nicht so oft passiert im Leben, Gott sei Dank. Jetzt einfach irgendwie eine Absage bei einem Interview zu bekommen oder so, finde ich jetzt nicht so ein Scheitern. Scheitern ist irgendwie klingt nach enormer Fallhöhe, findest du nicht? Nach kraxeln, hoch, runter, Schweiß, Blut, Upper Arme und dann trotzdem nicht den Gipfel erreichen oder so.
Ja, ich habe genau davor Angst. Ich habe immer so es gibt ja die ich glaube halt irgendwie, es gibt Glücksbegabte und nicht so Glücksbegabte. Und ich habe manchmal Angst, dass ich zur zweiteren Gruppe gehöre. Warum auch immer. Weil ich bin schon der Typ im Freundeskreis, wenn man sagt, ja, dass das dir passiert ist, wundert mich jetzt nicht so.
Echt?
Ja, es passieren mir einfach komische Dinge die ganze Zeit.
Aber dann bist du eher ein Pechvögelchen.
Ja.
Das hat da gar nichts mit Scheitern zu tun. Ist
ja, stimmt. Ja. Aber glaubst du an so
Glück? Vielleicht machst du auch was falsch. Ich weiß nicht. Ich glaube an relativ wenig. Ich glaube nicht so richtig an Glück und Pech und Schicksal. Ich glaube, dass Sachen einfach passieren, wie sie passieren. Ich glaube, dass man relativ viel in der Hand hat. Also wenn du tatsächlich super häufig Pech hast, könnte man wirklich nur mal kurz gucken, mache ich irgendwas immer auf die gleiche Art und Weise, sodass das vielleicht dazu führt.
Ja. Oder so. Es ändert sich halt quasi nur was, wenn man auch etwas verändert.
Könnte. Ich bin richtig sicher, bin ich jetzt auch nicht.
Ja.
Aber, ja.
Ja. Was ist Erfolg für dich?
Ich glaube einfach, wenn irgendwas eintritt, worauf man, was man gut findet, was einem Spaß macht, was in irgendeiner Form etwas bringt und Befriedigung verschafft. Aber da gibt es ja noch einen Unterschied. Es gibt ja auch, deswegen gibt es ja auch diese Adjektive, finanziellen Erfolg und Erfolg. Ich glaube, irgendeine Form von ja, check, Befriedigung muss dahinter stecken, dann ist es ein Erfolg.
Aber hast du auch schon mal was erreicht und dann dabei gemerkt, krass, das macht mich gar nicht so glücklich, wie ich gedacht hätte? Oder ich müsste jetzt glücklich sein?
Nee, wenn, dann fällt es mir gerade nicht ein. Aber ich bin, auf der anderen Seite kann ich gut auch so kleine Erfolge abfeiern. Also richtig egale Erfolge. Ich habe vor 2 Jahren, ich habe ja so ein Grundstück in Brandenburg und das habe ich übernommen vor 5 Jahren von einem älteren Ehepaar, die das wahnsinnig angelegt und gepflegt haben. Und ich wusste schon, ich komme jetzt hier rein, ich habe gleich allen Pflanzen und den Menschen Bescheid gesagt, Folgendes. Wir machen es so, wie ich das kann. Wer überlebt, ist mein Freund, wer nicht, muss leider gehen. Ich werde jetzt hier nicht anfangen mit richtig krass. So lief es auch. Manche Pflanzen sind gestorben und so weiter und so fort. Und die hatten unter anderem einen enormen Rhododendron, der, glaube ich, sehr, sehr viel Wasser und Liebe braucht. Und ich hatte nicht so viel Wasser und Liebe. Und dann ist der immer mehr eingegangen. Dann habe ich irgendwann gelesen, dass man sich trauen soll, den radikal bis zum Boden, 30 cm bis auf den Boden abzuschneiden. Der würde dann im Frühjahr wieder austreiben. Und das ist schwer. So eine große, teure Pflanze zu beschneiden, habe ich gemacht. Das sah unfassbar traurig aus. Und im nächsten Frühjahr ist die tatsächlich nachgetrieben. Und es war wirklich ein Moment, wo ich dachte, ja, ich hab's drauf. Und mich gefreut, weil das funktioniert und weil ich dem Rhododendron geholfen habe, nicht zu sterben und so weiter und so fort. Solche Sachen kann ich auch abfeiern, freue ich mich wie Sau.
Ich muss mir das sogar aufschreiben. Ich muss mir so Kleinigkeiten immer aufschreiben, weil ich eher der negative Typ bin. Und dann muss ich mir das wieder durchlesen, wenn ich dazu neige, wieder in mein Selbstmitleid zu baden.
Weißt du, was du machen musst? Meine Mutter hat mir das letztes Jahr Weihnachten gesagt und ich war zu faul, das umzusetzen und fand es dann aber eigentlich doch ganz gut. Weil ich auch relativ negativ bin. Ich bin jetzt, ein Optimist bin ich nicht. Ich bin, glaube ich, Realist mit so einem Hang zu Pessimismus, aber eher Realist. Und meine Mutter meinte, man solle sich einfach in eine Jackentasche oder Hosentasche eine Handvoll Erbsen machen und immer, wenn dir irgendwas Kleines, aber Schönes am Tag passiert, eine davon nehmen und in die andere Hosentasche machen, sodass du am Abend eine Handvoll kleiner Erbsen hast und weißt, dir sind diese guten Sachen passiert. Genau. Ich bin da so ein Freak. Ich meinte direkt, pro gute Sache eine Erbse oder kann man ab? Und dann meinte sie, ist egal. Aber ich wäre so, ganz kleine Sachen kriegen eine Erbse. Was richtig geil ist, kriegt 3 Erbsen. Also ich bin auch ein bisschen Monk und Freak. Aber was eine geile Idee. Ja. Du sitzt da abends am Küchentisch, holst die raus und egal wie du dich fühlst, weißt du, mir ist eine Handvoll guter Sachen passiert.
Ja.
Und das konditioniert einen, glaube ich, so ein bisschen darauf, dass, Sachen sind schön, auch wenn man die vergisst. Und ich neige dazu zu denken, es war alles doof heute.
Genau.
Dabei war es gar nicht. Also müssen wir uns die Taschen voller Erbsen packen.
Ja. Das ist auch tatsächlich so dieses, hat eine Therapie, ist halt so eine kleine Therapie quasi, weil du dein Hirn...
Ja, für so Bewusstsein.
Genau, so Achtsamkeit-Zeug ist das dann, ja. Weil ich stelle mir das immer so vor, ich wäre ein kleiner, dicker Junge, der jahrelang Chips gegessen hat. Das sind meine negativen Gedanken. Und ich kann ja nicht von einem Tag auf den anderen abnehmen. Also ich muss mir das wieder antrainieren, dass ich wieder positiv werde.
Aber du bist so ein schöner, kleiner, dicker Junge.
Danke! Ja. Meine Freunde nennen mich Fetti 89.
Wirklich?
Ja.
Aber du bist doch gar nicht fett.
Ja, aber sie behaupten, ich wäre es, weil ich früher sehr viel essen konnte und es ist nichts passiert.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ich bin so wie Jack Black in diesem Film, wo er eine Freundin hat und die ist immer dünn in seinen Augen.
Das ist einer der beschissensten Filme.
Ich kenne ihn gar nicht so gut.
Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber die Idee allein, haha, dicke Frauen.
Ja.
Frauen,
aber meine Kumpels sind auch nicht gut.
Ja, vielleicht musst du auch neue Freunde suchen. Ich habe wirklich das Gefühl.
Auch, ja, ich kann...
Vielleicht Olli Schulz dein neuer Freund sein. Alles. Der ist ein ganz herzlicher Mensch.
Das glaube ich sofort, das glaube ich. Gibt es einen Moment, man sagt doch immer, man soll nie seine Heroes treffen.
Ja, das stimmt auch, finde ich.
Ja?
Ja. Naja, ist nicht schlimm, aber es macht dich nicht zum guten Interviewer, finde ich.
Mhm.
Ich habe mal Travis getroffen. Ich war damals, Travis war so mein erster Ausflug in richtige Musik. Damals, als ich in England gewohnt habe, also die Band Travis, habe ich geliebt. Und dann hatte ich im Interview bei Siva und ich glaube, ich war jetzt nicht so schlecht, aber ich war zu sehr Fan. Du kannst nicht gut. Man sitzt die ganze Zeit da und denkt innerlich, ich finde euch so gut, ich will, dass ihr mich für immer lieber habt. Das, was ja auch unangenehm ist eigentlich. Ich finde das nicht gut. Ich finde nicht, weil man von denen enttäuscht ist. Ich glaube, darauf basiert eigentlich dieses Saying. Aber ich finde, man macht keinen guten Job, wenn man zu sehr Fan ist. Ich finde es auch nicht gut, Freunde zu interviewen. Ist immer schwierig, weil du eigentlich alles weißt über die.
Ja.
Und Roger hat auch mal zu mir gesagt, ich finde, dass das genau richtig ist. Ist nicht immer umzusetzen, aber dass man eigentlich in einem Interview nur Fragen stellen soll, auf die man nicht die Antwort weiß. Mhm. Wenn du kurz weinig gehst, wird das bei dir nicht und bei mir auch nicht. Mhm. Genau, denn man sucht natürlich interessante Sachen, will, dass derjenige die nochmal sagt, fragt dann Fragen, damit man die interessante Antwort nochmal kriegt. Oder man will dann nochmal detailliert darüber reden. Alles cool, mache ich auch. Mhm. Aber eigentlich muss man, wenn man ehrlich ist, nur fragen, wenn man nicht weiß, wie die Antwort ist. Das finde ich ganz toll und richtig. Das geht bei Freunden aber nicht. Deswegen ist es schlecht.
Ja, aber das würde meine Theorie bestätigen und somit meine Arbeitsweise jetzt endgültig revolutionieren, weil ich wollte eigentlich auch nie recherchieren. Aber dann haben alle gesagt, du kannst du nicht unvorbereitet zu einem Interview gehen.
Doch, kannst du. Es kommt ja auch darauf an, was du... Sonst kannst du das Interview auch einfach ohne den Menschen schreiben, wenn ihr alle Antworten weißt.
Eben, und es ist mir auch so unangenehm, weil man merkt ja auch, worauf will der andere hinaus.
Ja, es ist auch nicht so schlimm. Das ist nicht durchzusetzen, das nie zu machen. Also allein du hattest mindestens schon 2 Fragen, wo du die Antworten wusstest.
Ja.
Das geht klar, zumal man daraus ja noch weiterspinnen kann. Man muss ja nicht nur die Antwort abfragen, sondern man kann ja davon da auch noch weitergehen. Aber ich mochte trotzdem, weil das die ehrlichste Form ist. Und ich habe dann irgendwann bei Kuttner+2 mich wahnsinnig viel vorbereitet am Anfang und dachte irgendwann, nee, das ist irgendwie doof, dann frage ich ja wirklich nur ab, was ich weiß. Also habe ich es nicht mehr gemacht, wobei wir auch nie absichtlich keine biografischen Interviews geführt haben, sondern, ne, was hältst du von Drogen, wie findest du Kinder, wie sah früher Abendbrot bei euch aus, Fragen, die ich wirklich nicht beantworten konnte und die vielleicht auch noch nicht oft gestellt bekommen haben. Um darauf zurückzukommen, geht das bei Freunden nicht gut und bei Heroes im Grunde auch nicht, weil man auch viel über die weiß. Es hängt aber auch davon ab, für wen du Interviews machst. Du musst ja manchmal trotzdem Fragen stellen, die immer wieder gestellt werden, weil dein Leser, Zuschauer oder so die Antwort vielleicht noch nicht kennt. Das fand ich immer schwierig, wenn Leute gesagt haben, ja, aber unsere Leser interessiert das. Und dann denke ich, echt, müssen wir zum 800. Mal darüber reden, aber manchmal ist es halt so.
Ja. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
Ach, ich weiß nicht. Das ist auch so hätte. Weißt du, das ist also, ich werde nie mit meinem 16-jährigen Ich reden können. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen würde, was davon tatsächlich hängen bleiben würde. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich würde mir sonst irgendwas ausdenken, das ist ja auch nicht gut.
Wäre denn das 16-jährige, wäre die 16-jährige Sarah, würde sie sich jetzt dein Leben angucken und sagen, geil!
Das weiß ich auch nicht, so auch hätte. Ich glaube vielleicht, ich meine, mein Leben fetzt schon. Ich muss ganz wenig arbeiten. Wenn man arbeitet, verdient man mehr Geld als andere Leute, dadurch, dass man seine Fresse ja auch irgendwo hinhält und mit seinem Privatleben so ein bisschen bezahlt. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren eigentlich. Aber es gibt natürlich Sachen, mit denen ich unzufrieden bin, die ich gerne anders hätte. Es gibt aber wenig zum Beispiel, was ich anders gemacht hätte.
Leute fragen, also du bereust nicht?
Nö, ich glaube nicht. Ich glaube da wirklich fest dran. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, das hätte ich vielleicht lieber nicht gemacht oder anders gemacht. Aber dann weiß ich eben nicht, ob das einen Einfluss gehabt hätte auf wie mein Leben jetzt ist. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Und ich habe noch nie etwas so Doofes, Schlimmes, Gemeines gemacht oder Falsches gemacht. Wobei ein paar Sachen vielleicht, aber das dann auch so sehr aus dem persönlichen Kreis. Also beruflich bereue ich schon mal, glaube ich, nichts. Mhm. Und ich kann mein Leben jetzt gut leiden und ich wette, die 16-jährige Sarah hätte das gut gefunden, aber es hätte sie auch beeinflusst, zu wissen, dass ich da lande. Deswegen macht das halt gar keinen Sinn. Das ist, glaube ich, mir zu esoterisch oder eben so zu, zu hypothetisch.
Ja. Aber wusstest du schon immer, also als du jung warst, was du machen willst?
Ich wusste nie, was ich machen will. Es war ganz furchtbar. Alle haben Abi gemacht und wussten, was sie danach studieren wollen und so. Und ich dachte, oh Gott, studieren? Ich bin so froh, dass ich fertig bin mit der Schule. Ich gehe doch jetzt nicht nochmal studieren. Zumal man in einem Studium ja auch noch komplett auf sich selber vertrauen muss, worin ich auch nicht so gut bin. Wenn mir keiner sagt, du liest jetzt dieses Buch, weil das morgen rankommt, lese ich dieses Buch nicht. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in Eigenverantwortung mir was beizubringen. Da wusste ich nicht, was ich will. Es hat mich gestresst, dass das alle wussten. Deswegen bin ich erst mal ein Jahr nach London gegangen, einfach um das, glaube ich, hinauszuzögern. Und dann dachte ich irgendwann, ach, ich bin ja so, vielleicht wäre irgendwas in der Öffentlichkeit schon cool. Und dann kam es erst, dann kam so Radio und dann dachte ich, ah, wahrscheinlich kann ich das ganz gut und so.
Cool. Dann öffnen wir mal, oder du hast ja schon.
Oh ja, du, wir öffnen deinen Glückskeks. Pechkeks, das sind die Pechkekse, ne?
Yes.
Aber da ist so viel Papier drin, habt ihr das da selber reingeschmuggelt? Habt ihr, ne? Da stehen immer so geile Beleidigungen drin.
Ja, ich habe
heute... Ihr habt das selber gemacht.
Nein, haben wir nicht.
Super langer Zettel.
Nein, haben wir nicht.
Super, super langer Zettel. Soll ich vorlesen oder wie ist euer Deal?
Tschüss.
Tschüss. Hey, ich bin die Sarah Kuttner. Das ist ein witziger Zufall, ne? Dass das mein Name in dem Sachbuch ist. Ja, das bin ich. Und ich, Sarah Kuttner, finde, ihr solltet die mega geile Crowdfunding-Kampagne von Scheitern für Anfänger supporten.
Crowdfunding-Kampagne? Ja, richtig. Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen einer dritten Staffel Scheitern für Anfänger. Denn wir möchten das Projekt nicht nur weitermachen, sondern im besten Falle auch erweitern. Zum Beispiel mit Reportagen oder einem Buch. Und ja, leider braucht man dafür Geld.
Wenn ich mal hin, ich will gucken, wie groß du bist, um zu gucken, wie viel Geld ich ausgeben kann. Also 20 Euro wärst du mir schon wert. Geil, oder?
Einen großen Sponsor gibt es nicht. Alles ist bisher selbst oder durch Spenden finanziert und organisiert worden. Daher werden wir drei sogar mit Kussmund signierte Bücher während unserer Crowdfunding-Kampagne, in der wir Geld für die dritte Staffel sammeln, verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Channel zu abonnieren und auf einem Social-Media-Kanal eurer Wahl, sei das Facebook oder Instagram, zu teilen. Wichtig, markiert Scheitern für Anfänger dabei, damit wir den Post auch sehen. Wir freuen uns auf euren Support und jetzt gucken wir mal, was im nächsten Glückskeks steht.
Ich habe ein Zitat von einer Fußballlegende, George Best, britische Fußballlegende. Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Das ist ein gutes Intro. Dieses Material könnt ihr gegen mich verwenden. Das ist super.
Wofür ist was? Ich verstehe das. Warum das? Was soll das?
Also das darf ich ehrlich sein?
Ja.
Wir waren gestern high und wir haben so Zitate geguckt. Wir fanden es gestern super lustig.
Aber sagt ihr überhaupt nichts über dich oder scheitert da irgendwas auf?
Nein, also wir hatten folgendes Szenario. Wir wussten nicht, welchen Keks du bekommen wirst. Und dann hätten wir es super lustig gefunden, wenn du das einfach vorgelesen hättest.
Ja, ihr wart high, ich verstehe. Kein Ding. Aber weißt du, was ich viel geiler finde, wie ihr die Zettel in die Kekse reinbekommen habt?
Ja, ich muss so viele kaufen, weil nicht alle haben die richtige Öffnung dafür.
Aber wie kriegt man den Originalzettel raus?
Friemel, ja.
Geil, jetzt will ich das auch machen. Und Freunden, so vorbereitete... Du riechst ein bisschen komisch. Ja. Grüße deine Sarah.
Ja. Oh. Aber beim Rausfriemeln kann es passieren, dass du in so einem Meer voller Glückskekse dann steckst, weil du halt so viele kaputt machst.
Es gibt ja auch Schlechteres.
Ja, du wirst ganz viel Glück haben.
Wobei, es sind ja Pechkekse, offensichtlich. Die schwarzen Pechkekse.
Du machst mir das jetzt echt kaputt.
Ja, aber es ist ein Scheitern-Ding hier. Ich will, dass du dich nicht zu wohl fühlst mit dir.
Okay, dann mache ich jetzt einen Übergang. Und zwar, du kannst auch noch dein Buch können das bekommen während der Crowdfunding-Kampagne.
Crowdfunding.
Richtig. Und da wollte ich fragen, ob du das noch signieren kannst. Okay, cool.
Womit mache ich das?
Mit deinem Blut, bitte.
Mit meinem Blut. Ach, aber ich schreibe ja nicht für Susi oder so, weil ich weiß ja noch niemand, ob
ich
Susi
weiß nicht,
kriegt,
wer es sein wird, ja. Aber eins würde ich mir gerne rippen, ehrlich gesagt.
Wow, ich sehe jetzt, dass der Spiegel-Bestseller-Aufkleber eine recht ungünstige Pixelung hat und meine Augen aussehen, als hätte ich ein starkes Heroin-Problem.
Oh nein.
Guck mal, wie meine Augen unter den Augen, die untere Augenlid. Sieht das nicht weird aus?
Ja, die haben da...
Achso, aber das ist nur auf dem Aufkleber. Oder auf dem ist noch so ein weißer, als hätte ich mir so einen weißen Lidstrich gemacht.
Ja, das ist ein bisschen doof gedruckt.
Direkt den Verlag verklagen.
Hat jemand hier einen Stift zufällig? Ja, Sarah, das wird nichts mit deinem Autogramm. Schade, Banane.
Guck mal, ich trage ja nie Lippenstift. Und jetzt habe ich Lippenstift und jetzt habe ich so was Erotisches gemacht.
Ja.
Und noch so Fett, Kinnfett.
Auch geil. Ja.
Also ich schreibe einfach nur meinen Namen rein, richtig?
Ja.
Herrlich.
Dankeschön für dieses Interview.
Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich wünsche dir damit viel Erfolg.